Es wäre töricht, einer Bestimmung des Wesens der Seele von den Philosophen zu entlehnen. Denn außer Platon hat sie fast keiner von ihnen wirklich als unsterbliches Wesen, Substantia immortalis, anerkannt. Zwar reden auch andere Sokratiker davon, aber keiner lehrt es deutlich, weil keiner recht davon überzeugt war. Platons Meinung ist deshalb die richtigere, weil er Gottes Ebenbild in der Seele erkennt. Andere heften ihre Kräfte und Anlagen, potentiae et facultates, dermaßen an das gegenwärtige Leben, dass sie außer dem Körper schließlich nichts übrig lassen. Wir haben nun unsererseits bereits gelehrt, dass die Seele unkörperlich ist. Nun ist zu beachten, dass sie zwar nicht in einem bestimmten Raum eingeschlossen, aber dennoch mit dem Körper verbunden ist und in ihm wie in einer Herberge wohnt. Nicht nur so, dass sie alle seine Teile belebt und seine Organe für ihre Wirksamkeit geschickt und brauchbar macht, sondern sie übt die Vorherrschaft in der Führung des Menschenlebens aus, und das nicht nur hinsichtlich der Pflichten des irdischen Lebens, sondern um den Menschen zugleich zur Verehrung Gottes zu reizen. Obwohl das Letztere in der Verderbnis nicht deutlich zu bemerken ist, so bleiben doch die Spuren selbst den Lastern eingedrückt. Woher haben denn die Menschen die große Sorge um ihren guten Namen als aus Scham? Woher aber stammt wiederum die Scham anders als aus der Ehrfurcht vor dem, was recht ist? Und die kommt wieder aus der Erkenntnis, dass sie dazu geboren sind, die Gerechtigkeit hochzuhalten, worin der Keim der Religion eingeschlossen ist. Denn wie ohne allen Zweifel der Mensch zum Trachten nach dem himmlischen Leben, ad caelestis vitae meditationem, geschaffen wurde, so wurde ihm auch sicherlich eine Kenntnis davon mit eingepflanzt. Auch würde ja dem Menschen wahrlich der herrlichste Gebrauch des Verstandes, Intelligentia, abgehen, wenn ihm die Seligkeit unbekannt wäre, deren Vollendung in der Vereinigung mit Gott besteht. Deshalb ist es auch die wichtigste Wirksamkeit der Seele, nach dieser Seligkeit zu trachten, und je mehr einer danach strebt, Gott näher zu kommen, desto mehr beweist er, dass er mit Vernunft begabt ist. Manche meinen, der Mensch habe mehrere Seelen, eine empfindende und eine denkende. Aber obwohl sie scheinbar etwas der Wahrheit Nahestehendes vorbringen, müssen wir doch ihre Meinung, weil ihre Gründe keine Beweiskraft haben, ablehnen, sofern wir uns nicht mit leichtfertigen und unnützen Dingen plagen wollen. So sagen sie, es sei ein großer Widerstreit zwischen den Regungen der Leibeswerkzeuge und dem vernünftigen Teil der Seele. Als ob nicht auch die Vernunft selber mit sich uneinig wäre und ihre Erwägungen und Beschlüsse wie feindliche Heere einander Schlachten lieferten. Aber diese Verworrenheit stammt doch aus der Verderbnis der Natur, und deshalb ist es verkehrt, daraus, dass die Anlagen nicht das gebotene Gleichmaß untereinander erhalten, gleich zu folgern, es gäbe, im Menschen, zwei Seelen. Über diese Anlagen selbst feinsinnige Untersuchungen anzustellen, überlasse ich indessen den Philosophen, uns kann zur Auferbauung der Frömmigkeit eine einfache Beschreibung genügen. Was sie lehren, ist, das gebe ich zu, wahr und nicht bloß angenehm zu erfahren, sondern notwendig zu wissen und von ihnen sehr geschickt zusammengebracht. Deshalb will ich keinen an ihrem Studium hindern, der danach begierig ist. Ich gebe also zunächst zu, dass es fünf Sinne gibt, die Platon übrigens Organe zu nennen vorzieht. Sie führen dem allgemeinen Empfinden, sensus communis, wie einem Behältnis alle Gegenstände zu, Platon, Deetet. Dann folgt die Fantasie, Fantasia, sie beurteilt das vom allgemeinen Empfinden Erfasste. Danach kommt die Vernunft, Ratio, der das allgemeine Urteil zusteht. Und endlich das Gemüt, Mens, es betrachtet mit festem und ruhigem Blick, was die Vernunft im Fluge zu durchliegen pflegt. Ebenso entsprechen dem Gemüt, der Vernunft und der Fantasie als den drei erkennenden Fähigkeiten der Seele auch wiederum drei begehrende Fähigkeiten, der Wille, welcher begehrt, was Gemüt und Vernunft ihm darbieten, die Zürnkraft, welche an sich reißt, was Vernunft und Fantasie darreichen, und die Begehrkraft, welche annimmt, was ihr Fantasie und Sinne zuwerfen. Um diese Dinge sollte man sich nach meiner Meinung nicht gar zu sehr kümmern, wie wahr oder zumindest wahrscheinlich sie auch sein mögen. Ich fürchte nämlich, dass sie durch ihre Dunkelheit ohnehin mehr Verwirrung als Nutzen stiften könnten. Mancher möchte wohl die Anlagen der Seele anders einteilen, in eine begehrende Anlage, die, zwar selbst ohne Vernunft, doch der Vernunft und deren Leitung gehorsam ist, und eine Verstehende, die selbst der Vernunft teilhaftig wäre. Ich erhebe dagegen keinen wesentlichen Einspruch. Auch würde ich nicht die Annahme von drei Grundkräften, nämlich Sinnen, Vernunft und Begehren, verwerfen. Aber wir wollen lieber eine Einteilung wählen, die jeder begreifen kann, die kann man freilich von den Philosophen sicherlich nicht entlehnen. Denn wenn diese ganz schlecht reden wollen, so teilen sie die Seele in Begehren und Denken ein und teilen dann wieder jedes in zwei Stücke. Den Verstand nennen sie einerseits, beschaulich, contemplativus, sofern er, mit der Erkenntnis allein zufrieden, gar keinen Antrieb zum Handeln empfindet, temistius, de anima, was wieder Cicero mit dem Begriff, Selbstgeist, ingenium, meint ausdrücken zu können. Andererseits nennt man ihn auch, praktisch, practicus, sofern er nämlich vermöge der Erkenntnis des Guten und Bösen den Willen in verschiedener Weise anregt. Darunter gehört auch das Wissen um die gute und rechte Lebensführung. Das Begehren aber teilt man in Willen und Begierde, voluntas et concupiscentia, ein. Dabei redet man vom Willen, volesis, sofern der Trieb, den sie, Home, nennen, der Vernunft gehorcht, von der leidenschaftlichen Begierde, pathos, dagegen, wo der Trieb das Joch der Vernunft abschüttelt und ungebändigt ausbricht. In allen Fällen nimmt man also im Menschen die Vernunft als das an, wodurch er sich selbst recht regieren könnte.